Liebe Geschwister, liebe Freunde, als ich mich auf den Gottesdienst vorbereitete, ich lese dann immer alle Texte, die so für den Sonntag vorgesehen sind, da bin ich über zwei Verse gestolpert aus der sogenannten Epistellesung des heutigen Sonntags. Und ich freue mich, dass ich über diese Verse predigen kann, die ein wenig auslegen kann, aus Römer 10, die Verse 9 und 10. Da heißt es, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerechtfertigt und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Wort Gottes. Weiß ich, wie Ihnen das geht? Der Text ist echt zum Stolpern. Also erstmal, ja gut, okay, wenn man von Herzen glaubt, dann wird man von Gott gerechtfertigt, dann nimmt einen Gott an. Okay, das leuchtet noch ein. Aber dann geht es weiter. Wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Ich dachte, was ist das denn? Und wenn ich dann nicht weiter weiß, gucke ich mal, wie es im griechischen Originaltext heißt. Da steht tatsächlich, soter sozein, retten aus Todesgefahr bedeutet das. Und ich sage, was ist denn das? Also hier steht, Christus bekennen schafft Heil. Christus zu bekennen zieht aus der Dunkelheit ins Licht, befreit vom Bösen, hebt uns in den Himmel, macht unser Leben hell. Also du stehst erstmal da. Und da sage ich mir, also darüber muss ich mal nachdenken. Und wenn ich dann über eine Weile nachgedacht habe, kriege ich dann auch Lust, darüber zu predigen. Und jetzt ist es soweit. Das Thema, wie werden die hohen Wahrheiten des Glaubens eigentlich Teil unseres Lebens? Es geht also sozusagen darum, wie die Kluft zwischen Glaubenstheorie und Glaubenspraxis überwunden wird. Wie wird das Teil unseres Lebens, dass wir erwählt sind, dass Gott uns liebt, dass er uns vergibt, dass er bei uns ist, dass er uns befreit, dass er uns hilft gegen Dinge, die uns zerstören wollen? Ist das eigentlich ein Automatismus? Geht das alles so von selber? Wir werden gläubig und dann läuft das alles so. Das ist nicht meine Erfahrung und ich bin mir sicher, Ihre Erfahrung ist das auch nicht. Sondern da ist uns mit dem Glauben etwas gegeben und das müssen wir umsetzen ins praktische Leben. Luther ist ja ein großartiger Formulierer, der kriegt das wirklich, der hat es wirklich drauf, komplizierteste Dinge in einem kurzen Satz zu sagen. Und so sagt er, glaubst du, so hast du. Was für eine packende Formulierung, glaubst du, so hast du. Für unseren Text heute müsste es lauten, bekennst du, so hast du. Bekennst du, so hast du. Das heißt, bekennen, ich bin geliebt, ich bin befreit, ich bin erlöst. Aber wie geht das denn? Bekennen, was heißt das denn? Und da fiel mir was ein. Ich bin ja aufgewachsen mit den älteren Geschwistern und bei uns, also in meiner Kindheit, lief eigentlich den ganzen Tag, lief irgendwelche, also da liefen Beatles, da liefen Rolling Stones und wir haben auch viel schwarze Musik gehört. Und in den 60er Jahren gab es einen Song, ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie kulturell anschließen kann, von James Brown, diesem bekannten Soul-Funk-Sänger, ein schwarzer, wilder Mann, tolle Musik. Und er hat einen Song gehabt, da sagt er, say it loud, I'm black and proud. Nein, rufe es laut, ich bin schwarz und stolz. Und das ist ein Song aus den 60er Jahren, also meine Kindheit war in den 60er Jahren. Und das war sozusagen die Begleitmusik zu der Botschaft damals von Martin Luther King. Es war die Befreiungsmusik. Eine unterdrückte Rasse in den USA und dann Martin Luther King und die Musik dazu. Say it loud, I'm black and proud. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist vermutlich das, was der Apostel meint. Sage es laut. Ich bin geliebt, ich bin erlöst, ich bin von Gott gefunden. Gott ist bei mir, er ist mein Vater. Ich darf mit ihm über die Dunkelheiten des Lebens siegen. Say it loud, I'm black and proud. Worte haben ja eine ungeheure Macht. Worte, ja, Wiener Sprachphilosophie, Sprache ist performativ. So kann man das auch etwas klüger ausdrücken. Worte haben eine verändernde Macht. Warum singen wir eigentlich die Wahrheiten Gottes hier im Gottesdienst? Gott in der Höhe sei Ehr und Preis. Warum wird im Abendmahl Gott gepriesen und angebetet? Nachher im Abendmahl, im sogenannten Präfationsgebet, heißt es: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, lieber Vater, allmächtiger Gott, alle Zeit und überall zu danken durch Jesus Christus. Durch ihn hast du die Welt geschaffen, durch ihn hast du die Menschheit erlöst. Warum beten wir das? Gott weiß das doch. Vielleicht geht es gar nicht so sehr um Gott, sondern es geht um uns. Indem wir die Wahrheit Gottes aussprechen, proklamieren, verändern sie uns, wir sprechen sie uns zu. Wenn wir die Wahrheit bekennen, dann setzt sich die Wahrheit durch in unserem Leben. Und es ist so, wir müssen in unserem Leben immer wieder die Wahrheit der Lüge entgegensetzen. Das heißt, die Wahrheit muss laut gesprochen werden. Die Welt ist voller Lügen. Ich habe mal so was bei Lügen, die mir eingefallen sind. Das Leben muss immer Spaß machen. Das ist eine Jugendlüge. Vergesst es, alles Quatsch. Wenn es gut läuft, macht es Spaß, okay. Aber wenn es nicht gut läuft, muss man die Wahrheit Gottes gegensetzen. Ja? Gott ist bei mir und ich. Ja? Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, heißt es im Psalm. Das dem entgegensetzen. Oder solche wehleidigen Sprüche. Keiner versteht mich, keiner mag mich, keiner spielt mit mir. Dem muss man entgegensetzen, nein, du bist geliebt, du bist ein geliebter Mensch. So sehr geliebt, dass Gott selber in diese Welt kam, einer von uns wurde und sich, um das größte Zeichen der Liebe aufzurichten, sich für uns zu Tode schinden ließ, damit auch der letzte Dödel begreift, hey, ich bin von Gott geliebt. Diese Welt ist voller Lügen. Die Rassismuslüge. Wir haben es ja jetzt wieder dieser Tage in Halle, haben wir es gemerkt, wo wir sagen, wie ist das nur möglich, so ein Hass? Dieser Hass ist das Ergebnis einer furchtbaren Lüge. Dass ein Volk besser wäre als das andere, dass eine Rasse besser wäre als die andere. Und dass man sich darüber erheben darf. Oder dass eine Rasse oder ein Volk besonders böse ist, ist eine Lüge. Und dagegen muss man die Wahrheit Gottes setzen und sagen, nein, Gott liebt das jüdische Volk. Und ich liebe es auch. Man muss der Wahrheit, der Lüge die Wahrheit entgegensetzen. Diese Welt braucht Menschen, die mutig sind und die Wahrheit aussprechen, nicht kuschen und sie für sich behalten. Wie war das denn vor 30 Jahren mit der friedlichen Revolution? Als die Menschen ihre Angst verloren, auf die Straße gingen und die Wahrheit aussprachen und sagen, wir wollen es nicht mehr, dieses Regime, wir wollen nicht mehr bevormundet werden, wir wollen nicht mehr eingesperrt werden. Man setzt die Wahrheit der Freiheit entgegen und auf einmal haben wir erlebt, wie die Lüge entmachtet wurde und wie ein ganzes Lügensystem zusammenbrach. Großartig. Say it loud muss man im Grunde genommen in vier Richtungen bezeugen. Und das sind meine vier kleinen Predigtpunkte. Erstens, bekennen, say it loud zu Gott, zu uns selbst, dann gegenüber der Stimme der Versuchung. Drittens und viertens, gegenüber anderen Menschen. Erstens, zu Gott, die Wahrheit Gottes bekennen. Gott liebt uns. Aber oft fühlen wir das Gegenteil. Die Frage, ist das, was wir fühlen, real? Ist es real, wenn wir das Gefühl haben, ach, Gott ist so weit weg? Gott hat uns vergessen. Er achtet nicht auf uns. Ich meine, er ist ja mit dem Universum beschäftigt, was wir da am Rande des Universums. Das ist so, und das kann uns in die Depression führen. Und wir sagen stattdessen zu Gott, nein, Gott, du bist mein Gott, du bist bei mir. Und da gibt es in der Bibel ein Gebetsbuch, das sind die Psalmen. Und die Psalmen lehren uns, wie wir zu Gott sprechen, wie wir die Liebe und die Verheißungen Gottes in diese Welt und in unser Leben hineinsprechen. Wenn es da heißt, Psalm 91, finde ich wunderbar. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Also der spricht zu Gott sprechen. Es geht um uns. Denn wenn wir die Dinge aussprechen, dann bekommen sie Macht über uns, dann bekommen sie Macht in unserer Welt. Oder andere sagen wie, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Das sind Worte, die haben Kraft, das sind Minderwertigkeitskiller. Deswegen sind sie uns gegeben und wir sollen sie sprechen. Und ich finde es toll, dass wir im Gottesdienst oder oft immer wieder laut Psalmen beten, die Wahrheit Gottes beten, damit sie unser Leben verändert. In Zeiten, wo es mir sehr schlecht gegangen ist, habe ich immer wieder den Psalm 23 gebetet, einfach gesprochen. Ich kann ihn auswendig. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser und so weiter. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir. Probieren Sie es mal. Diese Worte sind kraftschwanger, weil Gott sich dazu stellt und da kommt Leben und da kommt Gnade und da kommt Ermutigung von Gott her in unser Leben. Also Sprache ist performativ. Deswegen sprechen wir die Wahrheiten Gottes aus. Zweitens, zu uns selbst. Jeder spricht zu sich. Sie sprechen mit sich, sie beurteilen ihr Leben. Das hast du toll gemacht. Oder du Depp, was hast denn da wieder angestellt? Wir kommentieren. War das jetzt gut oder war das schlecht? Viele sagen auch schreckliche Dinge zu sich. Sie beschimpfen sie sich. Sie nennen sich Versager, Null, Niete, Loser, schrecklicher Mensch. Was sagen Sie eigentlich zu sich? Überlegen Sie es mal. Die Bibel sagt uns ja, bekenne vor dir selber, dass du geliebt bist. Lass es nicht zu, dass deine Worte, die du über dich sprichst, dich selber vergiften, deine Seele vergiften. Lass es nicht zu, dass du dich selber fertig machst. Gott sieht dich anders, Gott sieht uns anders. Er sagt, ihr seid geliebt, ihr seid Königskinder, ihr seid erwählt, ihr seid Erlöste. Ich glaube, dass Selbstentwertung krank macht. Ich bin in der DDR aufgewachsen, ich habe 30 Jahre in diesem großen Gefängnis zugebracht, so empfand ich dieses Land. Und ich hatte einen Lieblingsspruch aus dem Psalm. Dem Psalm gibt es einen herrlichen Satz, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Wir haben diesen Satz dann, wir haben das so ganz bewusst gesagt, ja, und die finde ich so. Und zwar liebe ich diesen Spruch bis heute, weil der Spruch ist das Kontra zu einem anderen Satz, nämlich der Satz, das schaffe ich nie. Das ist ein Satz, der könnte mich in eine Depression treiben. Das schaffe ich nie. Nein, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Auch über Mauern, von denen ich denke, ich komme nicht drüber. Begrenzung, die ich mir selber gesetzt habe. Drittens, sprich, sehet laut gegenüber der Stimme der Versuchung. Ich meine jetzt nicht die süßen Versuchungen. Wenn man nachts vor dem Kühlschrank steht und daran denkt, da ist ja noch eine halbe Schokotorte im Kühlschrank. Und die Schokotorte fängt ja dann nachts an zu sprechen. Schokotorten können ja reden. Sie sagen dann, iss mich, ich schmecke gut. Ich meine, diese Versuchung meine ich nicht. Ich meine die echten Versuchungen, ne? Die Versuchung, etwas zu tun, was uns und was anderen schadet. Und da sozusagen das Wort Gottes entgegenzuhalten, wie Jesus bei der Versuchung. Der Satan versuchte ihn und Jesus sagte, es steht geschrieben und er setzte das Wort Gottes gegen das Wort der Zerstörung. Er setzte Gottes heiliges Wort gegen die Stimme der Destruktion. Und viertens und letztens, sehet laut zu deinen Mitmenschen. Es ist wichtig, die Wahrheit Gottes in unsere Welt hineinzusprechen. Es ist eine Welt voller Lüge. Ich höre so unter Theologen, ja, Theologen denken sich ja manchmal komisches Zeug aus. Und so habe ich so mal gehört, ja, du sollst nicht über deinen Glauben reden, nur wenn du gefragt bist. Und ich sage, hä? Wieso das? Ja, du musst so leben, dass man dich nach deinem Glauben fragt. Klingt toll, oder? Aber die Praxis ist eine Überforderung. Die meisten Christen haben doch damit zu tun, wie alle anderen Menschen auch, einfach nur ihren Alltag zu bewältigen. Ihren Job, ihre 1000 Verpflichtungen, die 4 nörgelnden Teenager zu Hause. Wenn die Apostel und die ersten Christen nur über den Glauben gesprochen hätten, wenn man sie danach gefragt hätte, wäre das Christentum schon in der ersten Generation ausgestorben. Deswegen, say it loud, warte nicht erst, dass man dich danach fragt. Ich meine, wer ist schon eine Mutter Teresa, dass er so lebt, dass die anderen sagen, boah, was ist das Geheimnis deines tollen Lebens? Ups. In der Zeit postmoderner Beliebigkeit geht es vielmehr darum, das Sympathische des Glaubens zu kommunizieren. Das Frohmachende, das Sinnstiftende, das Einladende und das Leben Stabilisierende. Christus beruft uns zu Zeugen der Wahrheit. Das Evangelium sagt, ihr seid Botschafter an der Stelle Christi. Was für eine Berufung. Botschafter an der Stelle Christi. Und diese Welt braucht Christen, die sprachfähig sind, Auskunft zu geben über die große Hoffnung und die Liebe, die in unseren Herzen pulsiert, seitdem wir Christus unser Leben anvertraut haben. Wir sind es den Menschen das Evangelium schuldig. Nicht überheblich, nicht von oben, sondern eigentlich so, wie es die große Evangelistin Corrie ten Boom ausgedrückt hat. Mit einem wunderbaren Bild. Sie hat gesagt, wir sind nur Bettler, die anderen Bettlern sagen, wo es Brot gibt. Es geht nicht darum, dass wir die Wahrheit gepachtet haben, aber wir haben eine Quelle gefunden, wo da gibt es Brot. Da gibt es Ermutigung, da gibt es Liebe und wir sind verantwortlich, die Menschen mitzunehmen, zu sagen, hey, ich bin auch ein Bettler, aber ich weiß, wo es Brot gibt. Das ist unsere Berufung, den Menschen auf das Kostbarste hinzuweisen, was es gibt, einen liebenden Gott, der sich mitteilt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als